Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Dirk-Oliver Heckmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Politisch war er zu Beginn des Jahres ja bereits schwer angezählt. Das Desaster rund um die Pkw-Maut, die der Europäische Gerichtshof als europarechtswidrig einkassiert und die den Steuerzahler und die Steuerzahlerin wohl einen dreistelligen Millionenbetrag kosten wird. Seine Kritiker machen ihn dafür verantwortlich, weil er schon Verträge mit den Betreibern unterzeichnet hat, bevor das Urteil überhaupt vorlag. Doch dann kam Corona und praktisch für Scheuer das Thema trat in den Hintergrund. Jetzt aber löste der Minister erneut Ärger aus. Wegen eines Formfehlers konnte die neue Straßenverkehrsordnung nicht in Kraft treten, die vor allem einen höheren Schutz für Radfahrer vorsah. Die Bundesländer, die hatten aber über den Bundesrat auch schärfere Strafen für Raser in die neue Verordnung hineinverhandelt. Die ist jetzt, wie gesagt, wegen des Formfehlers außer Kraft erstmal. Einzelne Bundesländer schicken bereits eingezogene Führerscheine ihren Besitzern zurück. Sie fordern, dass der Formfehler schnellstmöglich beseitigt wird. Doch Scheuer will mehr. Er hält die Fahrverbote für Raser nicht für verhältnismäßig und will sie wieder herausverhandeln. Hier herrscht also ein ziemliches Chaos, kann man wohl sagen. Dann der Dauerbrenner Tempolimit, lange gefordert von den Grünen, die ein solches jetzt zur Bedingung für eine mögliche Regierungsbeteiligung machen, auch weil ein Tempolimit dem Klimaschutz dienen könnte. Der ADAC, der hat seine strikte Ablehnung abgelegt. Der Verkehrssicherheitsrat ist für ein Tempolimit, weil das viele Leben retten könnte. Und sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zeigt sich mittlerweile offen. Andreas Scheuer aber ist weiter strikt dagegen. Betreibt er Klientelpolitik auf Kosten von Menschen und Umwelt oder ist er einer derjenigen, die auch die legitimen Interessen der Autofahrer im Blick behalten? Streit um Tempolimit und schärfere Strafen schützt die Bundesregierung Deutschlands Raser. Das Thema heute hier bei Kontrovers. Ich möchte Ihnen wie immer erstmal unsere Mitdiskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Zum einen aus München zugeschaltet, Bella Bach von der SPD. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und Berichterstatterin für das Thema Straßenverkehrsordnung. Damit genau die richtige Frau an der Stelle. Schönen guten Tag, Frau Bach. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Dann bei mir hier im Studio im Funkhaus Köln, Oliver Krischer von Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Guten Morgen, herzlich willkommen, Maureen.
Guten Morgen.
Und dann last but not least Oliver Wittke von der CDU, ehemals Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen. Jetzt sitzt er im Deutschen Bundestag dort im Europaausschuss. Ihn erreichen wir telefonisch an der Masurischen Seenplatte in Polen. Er hat vor uns seinen Urlaub unterbrochen. Herzlichen Dank dafür, Herr Wittke, und herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen in die Runde.
Heute früh hatten Sie bereits die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine Auswahl.
Mein Name ist Angelika Engels aus Hamburg. Ich bin der Meinung, dass es längst überfällig ist, ein Tempolimit zu beschließen, um die Raser nicht weiter zu schützen.
Uwe Lüttke, Koblenz. Weil die Bundesregierung die Raser schützt, schützt sie damit die deutsche Automobilhersteller und lässt letztendlich zu, dass Wohlstand auch mit Menschenopfern bezahlt wird.
Fabian Urban, Stuttgart. Mit Tempo 80 auf Landstraßen wie in Frankreich könnte man viel mehr Menschenleben retten, als durch Tempo 130 auf einer breit ausgebauten und sicheren Autobahn überhaupt möglich wäre.
Hallo, Schulz aus Biebenbüttel hier. Die Straßen sind einfach zu voll, man kann gar nicht mehr schnell fahren.
Ja, guten Tag, Hartig, mein Name aus Berlin. Es geht hier um einen Kulturkampf letztendlich, dass die Leute, die sich diese Autos nicht leisten können, neidisch sind. Und dass diese Leute, die sich nicht leisten können, neidisch sind auf das, was diese Autos ausdrücken, nämlich Männlichkeit, Macht, Kraft. Und das sind Werte oder Tugenden, die in der heutigen Welt ja völlig abgeschafft werden sollen.
Georg Gußmann, guten Morgen. Die Tatsache, dass Deutschland als einziges Land weit und breit keine Geschwindigkeitsbeschränkung auf einigen Strecken hat, führt dazu, dass hier eine Unkultur herrscht. Wenn man aus Skandinavien im Urlaub zurückkommt, in Rostock von der Fähre steigt und das erste Mal mit 220 Stundenkilometern überholt wird, dann hat man dieses Gefühl, Deutschland ist verkehrsmäßig ein Unkulturland.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Hüttinger aus Bremen. Ich habe einfach so das Gefühl, die Polizei weiß irgendwie im Moment nicht, wo sie eigentlich zuerst irgendwie sich aktivieren soll. Und von daher glaube ich, dass es einfach völlig außer Acht gelassen wird. Es ist halt ein Kavaliersdelikt. Wir sind sowieso Deutschland bekannt als Autobahn, Rennbahn. Und je schneller, desto besser.
Josip Hebel, Taxifahrer in Ulm. Ja, ich bin der Meinung, dass die Raser durch die Rücknahme des Gesetzesentwurfs oder beziehungsweise des Beschlusses geschützt werden. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts ist vollkommen untragbar. Bei 50, 70 Kilometer fahren zu können, ist absolut tödlich.
Tja, soweit eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die heute früh uns schon zahlreich angerufen haben. Ich möchte vielleicht beim Tempolimit bleiben. Erstmal bei dem ersten Themenkomplex. Dafür gibt es ja viele gute Gründe. Laut Studie des Umweltbundesamts könnten fast 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden und das pro Jahr. Der Verkehrssicherheitsrat, ich habe es gerade eben schon erwähnt, der sagte, viele Menschen könnten noch leben, wenn wir ein Tempolimit hätten. Denn fast ein Drittel aller Toten sind zurückzuführen auf Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit. Die Grünen, die machen ein Tempolimit zur Bedingung für eine Koalition. Wer hat also recht? Vielleicht die Frage an Sie, Oliver Wittke von der CDU, Andreas Scheuer oder Markus Söder, der sich ja mittlerweile offen zeigt für ein Tempolimit.
Naja, ich glaube, es geht hier nicht um eine Glaubensfrage, sondern wir sollten die Fakten sprechen lassen. Und Fakt ist, dass wir schon im vergangenen Jahr 2019 wiederum die niedrigste Verkehrstotenzahl und die niedrigste Unfallzahl in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hatten, also seit über 60 Jahren. Das ist ein Riesenerfolg, auch der Autoindustrie, die sicherere Autos baut, auch der Ingenieure, die sichere Straßen bauen. Und das hängt auch damit zusammen, dass im Großen und Ganzen vernünftig gefahren wird. Das heißt nicht, dass es nicht Tempolimits geben muss. Es gibt auf einer Vielzahl von Autobahnabschnitten beispielsweise schon heute ein Tempolimit, ich glaube auf über 30%. Und der Hörer, der gerade gesagt hat, wo kann man denn heute noch schnell fahren, der hat ja nicht ganz Unrecht. Manchmal würde man sich ja schon freuen, wenn man Tempo 100 auf einer Autobahn fahren könnte, von 130 ganz zu schweigen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, an dem größten Ballungszentren der Republik. Dort braucht man über Tempolimit gar nicht zu reden, weil man gar nicht fahren kann. Also ich glaube, dass in weiten Teilen diese Frage eine Glaubensfrage ist. Man könnte boshaft auch sagen, eine Frage der Ideologie ist.
Also eine ideologische Frage aus Sicht von Oliver Wittke, Oliver Krischer von dem Bündnis 90 Die Grünen. Da muss ich direkt Ihnen die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren.
Wenn ich meinen Vornamensvetter Oliver Wittke da höre, hört man immer sofort, da kommt der Ideologievorwurf. Das kann man natürlich genauso gut rumdrehen und sagen, naja, wenn man heute sowieso schon nirgendwo mehr schnell fahren kann, wie Herr Wittke behauptete, dann kann man ja auch ein Tempolimit einführen, dann wäre es ja auch egal. Also ganz so ist ja nun nicht, die Zahl ist so, 70% der Autobahnen, da gibt es kein Tempolimit. Wer auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, der sieht, dass viele Menschen sich heute ohnehin dran halten und kaum schneller als 120, 130 fahren. Es gibt aber eben auch die, und das erlebt jeder Tag täglich, auch Herr Wittke im Ruhrgebiet, diejenigen, die heizen und die mit Geschwindigkeiten unterwegs sind, wo es dann in Richtung Verkehrsgefährdung geht. Und die wissenschaftlichen Studien sind eindeutig. Da kommt man ja nun nicht drum rum. Wir könnten Menschenleben retten, wir könnten CO2 einsparen und deshalb ist es ein absoluten Anachronismus, dass Deutschland als letztes Land in Europa und fast einziges Land auf der Welt kein Tempolimit hat. Also an der Stelle verstehe ich die Haltung der Union nicht. Ich glaube, das ist bei Ihnen, wenn ich jetzt Herrn Söder höre, auch nur noch eine Frage der Zeit, bis da endlich die Vernunft einkehrt.
So, dann haben also die beiden Herren, die beiden Diskutanten ihren Standpunkt ganz klar gemacht. Jetzt interessiert mich natürlich Ihre Position. Bella Bach von der SPD, Mitglied im Verkehrsausschuss, uns zugeschaltet aus München. Wie sehen Sie das? Wie positionieren Sie sich als SPD?
Ja, also ich persönlich bin ganz klar für ein Tempolimit. Wir haben uns auch als SPD für das Tempolimit ausgesprochen und haben zuletzt bei der StVO-Novelle versucht, im Bundesrat das Tempolimit durchzusetzen.
Das ist bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung, um das kurz aufzulösen, ja?
Genau, ja. Man muss schon sagen, populistische Anträge, die in der Vergangenheit gestellt worden sind im Bundestag auf Einführung eines Tempolimits, die haben ins Leere geführt. Dafür ist zuständig, weil es eine Verordnung ist, das Ministerium bzw. der Bundesrat. Und Wir hoffen ebenfalls, dass der Koalitionspartner, Söder hat es ja anklingen lassen, Vernunft walten lässt und setzen uns auf jeden Fall für das Tempolimit ein. Denn wir sind das einzige Land innerhalb der EU ohne Tempolimit. Die Klimaschutzargumente, die aufgeführt werden, halte ich ehrlich gesagt für wenig zielführend. Denn wenn man mal durchrechnet, es würde insgesamt, also wenn man das Tempolimit einführen würde, unter 0,1% CO2 einsparen im Verkehrssektor. Das ist wirklich eine marginale Zahl, aber es lohnt sich hier die Fakten sprechen zu lassen, denn es würde zu mehr Sicherheit auf den Straßen führen. Denn es stimmt zwar, dass wir nur, also was heißt nur, jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Wir haben ungefähr 3000 Verkehrstote im Jahr, etwas drüber, aber immerhin immer noch über 40.000 Unfälle mit Personenschaden. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Davon kommt der Großteil zustande wegen überhöhter Geschwindigkeit.
Mhm. Ja, aber nicht auf den Autobahnen.
Schönen Dank, Frau Bach, für Ihre Positionierung erstmal. Wir alle wollen natürlich die Fakten sprechen lassen, aber natürlich sucht sich jeder so ein bisschen auch die Fakten, das hat man schon ein bisschen raushören können, raus, die ihm passen oder ihr. Ich möchte mal auf Ihr Argument, Herr Wittke, nochmal zu sprechen kommen. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, auf einem erheblichen Teil der Bundesautobahn besteht ja bereits ein Tempolimit. Sie haben es selber gesagt, Herr Wittke, bei 30%, aber 30% sind 30% und 70% eben, da gibt es kein Tempolimit. Da kann man doch nicht sagen, dass es ein erheblicher Teil ist, oder?
Naja, aber wenn man mal anschaut, welchen Anteil die Autobahnen an den Verkehrstoten und an den Verkehrsunfällen haben, kann man sagen, die Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland. Und wir reden ja nur über ein Tempolimit auf den Autobahnen. Das heißt, wir würden da, wo wir heute schon sichere Straßen haben und die Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland, Unverhältnismäßigkeit walten lassen. Und ich finde, jede staatliche Regelung, die beschlossen wird, muss man auch begründen können und mit Fakten belegen können. Das kann man hier nicht. Wir sind, was das Unfallgeschehen anbelangt, besser als alle Länder, die Tempolimits haben. Dass es in anderen Ländern Tempolimits gibt, hängt auch damit zusammen, dass die Straßen nicht so gut ausgebaut sind, dass dort niedrigere Standards auf den Straßen herrschen. Wir haben es hinbekommen, durch Straßenbau, durch Verkehrssicherheit bei den Fahrzeugen, sicheres Fahrverhalten hinzukriegen. Und deshalb, glaube ich, ist diese gesamte Diskussion über ein Tempolimit wirklich eine Diskussion, die nicht in die richtige Richtung führt. Es gibt andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Das ist beispielsweise die Anzahl von getöteten Radfahrern und verletzten Radfahrern in den letzten 10 Jahren um 16% gestiegen. Da müssen wir was machen.
Da sollte der Schutz ja auch erhöht werden durch die Straßenverkehrsordnung, die jetzt als nicht angewendet
wird.
Kommen wir auch später nochmal intensiv dazu, zu diesem Themenkomplex. Aber was sagen Sie denn, Herr Wittke, zu dem Argument von Herrn Krischer, na, wenn sowieso große Teile der Autobahnen schon belegt sind mit Tempolimit, dann kann man es ja auch ganz aussprechen.
Ja, sehen Sie, das ist die Frage, welches Staatsverständnis man hat. Will man alles verbieten, wie die Grünen das wollen? Will man alles regeln, wie die Grünen das wollen? Oder sagt man nur, da, wo es notwendig ist, stelle ich Regeln auf und da spreche ich Verbote aus?
Also,
wir sind dafür als Union, dass wir nur da verbieten, dass wir nur da staatlich einregeln, wo es notwendig ist und wo es tatsächlich argumentativ begründet werden kann. Das kann Herr Krischer nicht so sagen, also wenn wir sowieso nicht schnell fahren können, dann können wir es ja auch verbieten. Ist eine typische grüne Verhaltensweise. Verbote ersetzen nicht vernünftiges Verhalten und ersetzen vor allem nicht die Kenntnisnahme von Fakten.
Verbotspartei.
Ja, jetzt kommt, also es wird ja immer platter, Herr Wittke, also da habe ich Sie auch schon intelligenter gehabt. Weil, ja,
wir wollen uns nicht gegenseitig beleidigen.
Ja, Herr Wittke, also die Wissenschaft ist sich an der Stelle völlig einig, ein Tempolimit wird dazu führen, dass Menschenleben gerettet werden. Da kann man jetzt drüber streiten, wie viele sind das? Die meisten Wissenschaftler sagen, es wäre eine dreistellige Zahl von Menschenleben, die wir jedes Jahr durch ein Tempolimit in Deutschland retten können. Das ist für mich ehrlich gesagt Argument genug, an der Stelle zu sagen, wir brauchen ein Tempolimit. Und dann höre ich ja immer, gerade von Ihnen auch wieder, in anderen Ländern, die ein Tempolimit hätten, da gäbe es schlechtere Straßen. Also die Niederlande haben ein Tempolimit, Frankreich, ich weiß nicht, ob Sie damals schon mal auf der Autobahn gefahren sind, da sehe ich nicht, dass die Autobahnen schlechter sind. Ich habe eher den Eindruck, die sind da teilweise sogar besser ausgebaut als in Deutschland.
Nein,
Und da ist es selbstverständlich, dass es da ein Tempolimit gibt.
Ich möchte,
das ist an der Stelle doch, das sind doch alles Argumente aus der Mottenkiste. Wir reden am Ende darüber. Natürlich müssen wir Radfahrer schützen. Natürlich müssen wir viele andere Klimaschutzmaßnahmen machen. Das ist ja kein Argument dafür, an anderen Stellen jetzt nicht zu tun. Aber dass es ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen braucht, das ist ein solcher Anachronismus in Deutschland. Und dass ihnen nichts mehr anderes einfällt, als denjenigen, die das fordern, wie inzwischen ja auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Alle Umfragen sagen inzwischen, es gibt eine Mehrheit der Menschen, die ein Tempolimit wollen, dass sie da mit Verbotspartei und mit Ideologievorwürfen kommen. Das ist nun wirklich sowas von rückwärts.
Kontrovers ist eine Sendung mit höherer Beteiligung und die sollen jetzt an dieser Stelle auch zu ihrem Recht kommen. Ich möchte Ihnen zwei E-Mails vorlesen. Einmal von Cornelia Tranto. Sie ist Krankenschwester und schreibt uns, Zitat, es bedarf nicht der Möglichkeit, mit über 250 Kilometer in der Stunde über die Autobahn zu fahren. Über den Umweltgedanken hinaus ist es doch die Solidargemeinschaft, die die Folgen eines Unfalls bezahlen muss. Das ist die Meinung von Cornelia Tranto. Gegenteiliger Ansicht ist Fabian Kienle. Er schreibt uns, etwa 3/4 aller Unfälle mit Verletzten und Toten, die auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind, soweit es überhaupt zu ergründen ist, die passieren in Städten, auf Land oder auf Bundesstraßen und dort gibt es seit Jahrzehnten jeweils Tempolimits, nämlich 50, 80 oder 100 Stundenkilometer. Und ich glaube, in die ähnliche Richtung geht unser Hörer Herr Bühler, der hat uns aus Heidelberg angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Bühler. Sie sind Busfahrer, richtig?
Ganz genau. Wunderschönen
Herzlich
Morgen.
Schön, willkommen.
Dass es geklappt hat. Ja, also vieles kann ich bestätigen. Fangen wir mal an mit den Unfällen. Die meisten in der Stadt, Nummer 2 auf Land- und Bundesstraßen, Nummer 3, wenn überhaupt, auf der Autobahn. Das ist das Erste. Die Frage muss man sich stellen, wann beginnt Rasen? Rasen beginnt bei mir, wenn ich schneller wie 160 fahre, also sagen wir Richtung 200. Das ist Rasen. Aber wenn ich mit 160 auf der Autobahn fahre, gefährde ich keinen Menschen. Und tatsächlich ist es so, dass die Grünen als Verbotspartei lediglich um ihre Ideologie geht. Ich bestätige das aus Erfahrung. Warum? Es kommen immer Argumente, die sind überhaupt nicht sinnvoll. Einmal sitzt sich ein Hofreiter in die Talkshow und sagt, wir sparen 4,5 Millionen Tonnen CO2. Vorhin habe ich gehört, wir sparen 2 Millionen Tonnen CO2. Ja, was denn
kommt
jetzt?
Immer ein bisschen drauf an, wie hoch man das Tempolimit dann ansetzt. Da gibt es verschiedene Berechnungen. Da kommen wir gleich später nochmal zu.
Ja, es geht aber darum, die Zahlen werden in den Raum geschmissen, ohne jeglichen Belegen. Wenn es dann heißt, das ist nicht wirklich messbar erstmal, dann heißt es, naja, aber wir sorgen dafür, dass es nicht so viele Verkehrstote gibt. Also egal, was man dann antwortet, kommt irgendwie sinnfreies Gerede, sage ich mal, höflich ausgedrückt. Ja.
Also jeder zieht so ein bisschen seine Zahlen und zitiert die Ihnen passen, meinen Sie, ja?
Ganz genau. Und noch was, das kann ich bestätigen, 20 Jahre in der Finanzbranche und es ist immer wichtig, wer diese Studienauftrag gibt, so fallen die Ergebnisse aus. Das ist bestätigt von mir aus Erfahrung.
Ja, das stimmt. Und da muss man sich natürlich die Gesamtheit der Studien mal angucken. Schönen Dank, Herr Bühler, für Ihren Anruf, Ihren kritischen Anruf, Frau Bellerbach. Die beiden Herren sind ja schon ausführlich zu Wort gekommen. Jetzt sollen Sie die Gelegenheiten haben, dazu Stellung zu nehmen, denn Sie sind ja für ein Tempolimit.
Ja, genau. Also ich halte es für lächerlich zu sagen, in anderen europäischen Ländern, wo es ein Tempolimit gibt, da seien die Autobahnen nicht so gut. Also zur Tatsache gehört halt schon auch, dass Deutschland im europäischen Vergleich, was Sicherheit auf Autobahnen angeht, nur im Mittelfeld ist. Auch Autobahnen in der Schweiz oder in Österreich sind wirklich hervorragend ausgebaut. Nur was für ein Tempolimit tatsächlich spricht, das ist die Reduzierung der Unfallschwere. Denn für einen Unfall und für die Überlebenswahrscheinlichkeit ist schon relevant, welche Strecke während der Reaktionszeit zurückgelegt wird, sprich der Einhalteweg, und welche Energie dann auf die Fahrzeuginsassen einwirkt. Und da geht es darum, den Anhalteweg zu verkürzen und damit die Unfallschwere zu reduzieren. Das würde ein Tempolimit bewirken.
Und das sagt ja auch der Verkehrssicherheitsrat, der ja für ein Tempolimit sich mehrheitlich zumindest ausgesprochen hat, eben um die Zahl der Toten zu reduzieren. Dann gucken wir uns jetzt nochmal genau vielleicht nochmal an, weil es war ja auch die Forderung, der Wunsch von Herrn Bühler, dass man konkrete Zahlen, auch wirklich und fundierte Zahlen heranzieht. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. In der Tat, die Zahl der Verkehrstoten bei Geschwindigkeitsunfällen ist rückläufig. Die sank seit 2010 um 33%. Das Statistische Bundesamt, das hat in mehr als 40.000 Fällen habe die Polizei eine nicht angepasste Geschwindigkeit festgestellt, aber nur gut 2000 Mal ist dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten worden. Das heißt auf gut Deutsch, die Autofahrer, die fahren bei Nebel, bei Starkregen zu schnell, aber sie fahren nicht schneller als eigentlich dort an dieser Stelle erlaubt. Das heißt, ein Tempolimit nützt gar nichts, Herr Krischer.
Naja, also,
was die Verkehrstoten angeht.
Natürlich gibt es eine Menge Ursachen, warum es Verkehrsunfälle, Verkehrstote gibt. Klar, Herr Wittke hat das eben völlig zu Recht angesprochen, die Verkehrsunfälle mit Radfahrern, die passieren natürlich in Städten, nicht auf Autobahnen. Aber es gibt eine Menge, und Frau Bach hat das ja gerade gesagt, gerade die Schwere der Unfälle findet vor allen Dingen auf Autobahnen statt. Und ich finde es ehrlich gesagt zynisch zu sagen, naja, wir machen kein Tempolimit, weil dann nehmen wir halt weiter in Kauf, dass dort Menschen, eine dreistellige Zahl von Menschen jedes Jahr umkommt, weil wir kein Tempolimit haben. Ich finde ehrlich gesagt an der Stelle, da bin ich durchaus dabei, die Freiheit, dass jemand mit 250 über die Autobahn heizen kann, das einzuschränken, wenn ich damit Menschenleben retten kann. Das ist eine Diskussion, die einfach an der Stelle für mich auch klar ist. Und das heißt ja nicht, dass man an anderen Stellen nicht mehr Verkehrssicherheit machen muss. Die Bundesregierung und auch die Koalitionsfraktionen schreiben, beschließen immer, dass sie eine Vision Zero wollen, also am Ende null Verkehrstote. Und dann bedeutet das auch, das ist das Ziel der Koalition, auch das Ziel von Herrn Wittke, dass ich entsprechend Geschwindigkeiten reduzieren muss, weil dazu gehören auch die Verkehrstoten auf der Autobahn durch hohe Geschwindigkeiten.
Hier nochmal zwei E-Mails unserer Hörerinnen und Hörer, einmal von Joachim Martis, er schreibt uns, Zitat: In Anbetracht der allgemeinen Situation unseres Planeten ist es gegenüber nachfolgenden Generationen schon ein Verbrechen, dieses Tempolimit weiter hinauszuzögern, weil es ja unbestritten ist und dass ich selber an meiner Tankanzeige, je schneller ich fahre, desto mehr Dreck verursache ich und je schneller ich fahre, desto mehr Risiko bedeute ich für andere. Was bitte gibt es da noch lange zu diskutieren? Das ist die Meinung von Joachim Martis. Anderer Meinung ist Marc-René Faber. Er nennt sachliche Argumente gegen ein Tempolimit. Erstens, Deutschland sei das einzige Land ohne Tempolimit auf Autobahnen und das solle auch so bleiben. Deutsche Autobahnen seien oft so gebaut, dass man tatsächlich mit 200 km/h fahren kann, wenn es die Verkehrslage zulässt. Und wenn man nachts einmal das Land schnell durchqueren will, dann kann man durchaus in 3 Stunden statt 5 Stunden beispielsweise ans Ziel kommen. Das ist natürlich eine sportliche Angelegenheit. Und die Unfallstatistik, die gebe kaum etwas darüber her, dass ein Tempolimit die Zahl der Verkehrstoten senken könnte. Darüber haben wir gerade auch schon gesprochen. Und unsere kostenfreie Hörertelefonnummer aus Eisenach hat gewählt unser Hörer Herr Geißler. Schönen guten Tag, Herr Geißler. Sie sind Außendienstleister, sehe ich hier in dem Eintrag.
Moin, so guten ist Morgen. Es ja.
Ja.
Moin.
Was ist denn Ihre, was sind Ihre Erfahrungen, was ist Ihre Meinung zum Thema?
Also einfach mal so ein paar ganz doofe Zahlen. Ich als Außendienstler bin 80.000 Kilometer ungefähr im Jahr auf der Straße, plus minus. Ich habe ein Auto, ca. 150 PS, also nichts besonders Schnelles. Ich halte mich, soweit es geht, an alle Geschwindigkeitsregeln.
Ja, okay.
Manchmal wissen wir was, kann doof sein. Ja. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 5,8 Liter auf über 100.000 Kilometer, was das Auto gelaufen ist. Ich fahre nachts auch mal 220, wenn die Straße frei ist, erlaubt ist. 220 ist nachts zu fahren oder auf einer völlig freien Straße fahren, ist keine Raserei. Raserei ist, wenn ich mit Tempo 40 an der Schule vorbeifahre oder an einem Kindergarten vorbeifahre, wo die Kinder draußen stehen und 30 erlaubt ist. Dann sind 10 km/h zu schnell schon Raserei. 220 auf der Autobahn, wenn sie frei ist, nicht.
Okay,
das nächste Ding ist, warum diskutieren wir? Ja, das ist mal das Erste. Man muss erstmal das Wort rasen. Ja, ein Formel-1-Fahrer fährt bis zu Tempo 300, der fährt schnell, aber der rast nicht. Weil das kann nur die Straße entsprechend passendes Material.
Ist vielleicht eine andere Situation, ja?
Aber man muss mal dieses Wort rasen und schnell fahren in verschiedenen Kontexten.
Ihr Punkt ist angekommen, alles klar.
Der nächste Punkt ist einfach mal der, es diskutieren bei dieser ganzen Sache Leute mit, die zwischen 5.000 und 15.000 Kilometer im Jahr im Auto sitzen und eigentlich keine Ahnung haben.
Naja gut, auch die, die nicht Auto fahren, dürfen ja eine Meinung dazu haben, ob ein Tempolimit notwendig ist, aus Klimaschutzgründen beispielsweise und Sicherheitsgründen.
Aber sie haben keine fundierte Ahnung davon. Schauen Sie sich mal die Radfahrer in unserer Stadt an. Wenn ich in der Stadt bin, oder die meisten Verkehrsteilnehmer, die mir negativ auffallen, die mich gefährden, und zwar als Fußgänger in der Fußgängerzone, sind Radfahrer. und keine Autofahrer. Ich bin jeden Tag mehrfach in der Situation, wenn ich von Kunde zu Fuß gehe, weil es in den Städten besser ist, zu Fuß zu gehen teilweise, als mit dem Auto von A nach B zu fahren, allein die Parksituation, ja, habe ich mehr Probleme mit Fahrradfahrern, die sich ja keine Regeln halten. Und wenn ich dann mal beim Polizeipräsidium anrufe und sage, liebe Leute, wäre es vielleicht möglich, dass ihr mal hier in der Fußgängerzone kontrolliert? Letzte Woche Polizeirevier Nürnberg Stadtmitte. Nein, das wäre dem Fahrradfahrer ja peinlich. Und dann kam vorhin noch die Stelle, man würde dem deutschen Automarkt schaden, wenn wir ein Tempolimit haben. Entschuldigung, die schnellsten Autos der Welt werden nicht in Deutschland gebaut. Das schnellste Serienfahrzeug im Moment wird in den USA gebaut. Also
das Argument zählt für Sie nicht. Gut,
Herr Gassler, das ist ja nicht wahr.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ihre Position ist, glaube ich, mehr als klar geworden. Wir möchten direkt unsere nächste Hörerin dranhängen, sozusagen, Frau Falkenberg aus Uslar. Wo liegt das bitte, Frau Falkenberg?
Uslar liegt im Solling, an der Weser.
An der Weser.
Solling, also in der Mitte von Deutschland.
Ja, gut, herzlich willkommen, Frau Falkenberg. Und was ist denn Ihre Meinung?
Also meine Meinung ist, dass ich ein Tempolimit nicht befürworte, weil ich auch sage, dass diese paar Leute, die zu schnell fahren, keine Luftwerte herausreißen. Und weil ich finde, dass das so ein... Es ist wieder eine Diskussion, die den Neidkomplex schürt. In Deutschland ist es immer schwierig, wenn man gutes Geld verdient und wenn man dafür auch sich schöne Sachen kauft.
Haben Sie ein schnelles Auto?
Wir haben einen normalen 5er BMW.
Einen normalen 5er BMW, okay.
Wir fahren auch zügig und ich fahre selbst auch gerne zügig, wenn die Autobahn frei ist.
Ja.
Und
zügig
diese Möglichkeit
heißt,
würde ich auch gerne in Zukunft behalten.
Was heißt
das
zügig?
Ist 150, 160.
Ja, aha, okay. Ja,
das ist keine Raserei.
Okay.
Und was vorher in den Diskussionen schon zum Ausdruck kam, die Unfälle finden ja nicht statt durch diese schnell fahrenden Fahrzeuge, sondern durch unangepasste Geschwindigkeit. Was ich auch vorher schon gesagt habe, wenn ich bei Regen 140 fahre und die Straße ist so voller Wasser, dass ich Aquaplaning habe, dann ist 140 eben viel zu viel und das ist Gras.
Das ist das, was ich erwähnte, als ich die Zahlen nannte.
Ja. Wenn wir jetzt 130 oder 140 auf den Autobahnen allgemein haben, dann ist diese Geschwindigkeit unter Umständen auch viel zu hoch und dann bin ich gerast.
Okay.
Aber wenn die Straßenverhältnisse es hergeben, finde ich es gut, wenn ich schnell fahren kann.
Frau Falkenberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf aus Usla, schönen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Vielleicht dazu Frau Bach, Bella Bach von der SPD.
Ja, ich denke, der wichtigste Punkt, den man mal machen muss, ist, dass es hier nicht darum geht, Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen. Also es geht nicht darum, es sind jetzt Radfahrer die Gefährder oder sind es Autofahrer, sondern es geht um ein Miteinander und auch um Rücksichtnahme auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und da können Radfahrer dann im Zweifel genauso Fußgänger gefährden, wie jetzt Autofahrer Radfahrer gefährden können. Also Straßenverkehr funktioniert halt nur durch Rücksichtnahme und durch das Achten auf den jeweils anderen. Ein Punkt, der tatsächlich richtig ist, ist, dass es im Hinblick auf den Klimaschutz wenig bringt, ein Tempolimit einzuführen. Denn selbst wenn man davon ausgeht, dass 3 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden können, dann macht es im Verkehrsbereich nur 2% des jährlichen Ausstoßes aus.
Das ist zu wenig.
Und wenn man dann sich anschaut, naja, was macht denn der Straßenverkehr aus im Hinblick auf den also auf den CO2-Ausstoß der Bundesrepublik, dann sind es 15%. Und wenn ich dann diese drei Millionen runterrechne, dann macht es für die Gesamtbilanz nur 0,0045%.
Frau Bach, es ist super, dass Sie diesen Punkt ansprechen. Hätte ich es nämlich auch darauf angesprochen jetzt oder die ganze Runde auch. Es ist aber so, es gibt ja einen Klimaschutzplan der Bundesregierung und da ist festgelegt, dass im Verkehrsbereich 40% weniger CO2 ausgestoßen werden soll, nur noch bis 2030. Und der Ausstoß, der sinkt aber im Verkehrsbereich seit Jahren nicht. Das Umweltbundesamt, das hat eben Zahlen vorgelegt, demnach würde der CO2-Ausstoß sinken um 2 Millionen Tonnen bei Tempo 130, um 2,6 Millionen Tonnen bei Tempo 120. Und wenn man ein Tempolimit von 100 verhängen würde, dann würde man sogar 5,4 Millionen Tonnen einsparen. Dazu vielleicht Oliver Wittke von der CDU.
Ich glaube, andere Maßnahmen im Verkehrsbereich bringen da wesentlich mehr. Wir haben beispielsweise die Mehrwertsteuer bei der Bahn gesenkt.
Das hat dazu geführt, dass massiv mehr Bahntickets gekauft worden sind, dass insbesondere Netzfahrkarten gekauft worden sind, wo also Menschen tagtäglich die Bahn nutzen und umsteigen. Wir haben mehr in die Bahn investiert. Das Investitionsvolumen ist kräftig gestiegen beim Ausbau des Schienenverkehrs. Das bringt richtig Entlastung beim CO2. Dazu braucht man in der Tat keine Einführung eines Tempolimits, denn Frau Bach hat vollkommen recht. Das ist marginal, was da passiert. Am Ende stellt sich immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Will ich mit Verboten versuchen, unverhältnismäßig Einschränkungen hinzubekommen? Oder orientiere ich mich an den Fakten, orientiere ich mich an den Zahlen? Und auch da gilt bei der CO2-Reduzierung, ein Tempolimit bringt nichts. Andere Maßnahmen, wie beispielsweise Attraktivitätssteigerung der Schiene, bringen da deutlich mehr.
Von Oliver Wittke zu Oliver Krischer, auch zum Punkt nochmal Klimaschutz.
Ja, also
bringt zu wenig, unter einem
Prozent. Wenn wir über 2 Millionen Tonnen reden, oder manche Studien sagen auch 4 Millionen Tonnen, das hängt immer davon ab, was man für eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen annimmt, dann ist das die Emission eines mittleren Kohlekraftwerks. Also das ist nicht nichts, sondern das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Punkt. So, und wenn wir eine Bundesregierung hätten, die Verkehrsemissionen in den letzten Jahren reduziert hätte, wo richtig viele Maßnahmen gekommen wären, dann könnte man ja sagen, das ist jetzt aus Klimaschutzgründen vielleicht nicht die entscheidende Maßnahme. Aber es ist gar nichts passiert im Verkehrsbereich. Wir haben steigende Emissionen, seit Jahren steigende Emissionen im Verkehrsbereich. Und deshalb, auch deshalb brauchen wir an der Stelle das Tempolimit, weil das merkt jeder, der Auto fährt. Wenn ich langsamer fahre, dann wird nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall passiert, geringer, dann nimmt auch der Spritverbrauch und damit die CO2-Emissionen ab. Das ist ein klarer Beitrag zum Klimaschutz. Punkt, aus und Ende. Und wir werden Klimaschutzziele nur erreichen, das gilt für alle Maßnahmen, haben Sie halt nicht die eine Maßnahme, vielleicht außer dem Kohleausstieg, die jetzt wirklich viele Millionen Tonnen bringt, sondern das ist immer sind viele kleine Maßnahmen, die sich aufaddieren, um am Ende ein Klimaschutzziel zu erreichen. Und dazu gehört selbstverständlich dann ein Tempolimit auch. Das sieht man ja auch in anderen
Staaten. So, ich glaube, die Positionen zu dem Thema von allen Seiten sind sehr deutlich geworden. Ich möchte Ihnen abschließend vielleicht noch die Mail von Detlef Möse dazu zu Gehör bringen. Er schreibt uns: Meiner Meinung nach erledigt sich das ewige Thema Tempolimit nach einigen Jahren ganz von selbst, nämlich dann, wenn es nur noch Elektroautos auf unseren Straßen gibt, schreibt er. Dadurch, dass der Stromverbrauch beim E-Auto viel stärker als zum Beispiel bei Benziner mit zunehmender Geschwindigkeit exponentiell ansteigt, verzichtet heute schon fast jeder vernünftige E-Autofahrer auf Geschwindigkeiten über 130 Stundenkilometer. Das ist also die Prognose von unserem Hörer Detlef Möse, wird auch geteilt von dem einen oder anderen Experten, habe ich in der Vorbereitung auf die Sendung auch in der Tat gehört. Das war das Thema Themenkomplex Tempolimit. Wir möchten jetzt mal einen Schritt weitergehen, und zwar zur Straßenverkehrsordnung, zu der Novelle. Da haben wir ja ausführlich darüber berichtet, hier im Deutschlandfunk auch. Verkehrsminister Scheuer hatte eine Novelle auf den Weg gebracht. Die Bundesländer, die haben im Zuge dessen schärfere Strafen für Raser in die Novelle durchgesetzt. Wegen eines Formfehlers kann aber diese Novelle nicht in Kraft treten. Die Experten, die hatten nämlich übersehen, dass die Straßenverkehrsordnung das sogenannte Zitiergebot nicht eingehalten hat. Und dieses Zitiergebot, das besagt, dass eine Verordnung vollständig die gesetzlichen Bestimmungen benennen muss, auf die sie aufbaut, sonst ist sie nämlich nichtig. Im konkreten Fall fehlt eine einzige Nummer, nämlich eine 3. Oliver Wittke von der CDU, wie peinlich ist das für den Verkehrsminister, für Verkehrsminister Scheuer von der CSU?
Naja, das ist natürlich höchst ärgerlich, denn da ist schlicht ein handwerklicher Fehler unterlaufen. Das darf nicht sein, denn da sind ja nicht Dilettanten am Werk. Da macht ja nicht eine Schülerzeitung den Entwurf einer Verordnung.
Sind Sie sicher?
Sondern ganz sicher. Da sind hochbezahlte Beamtinnen und Beamten am Werke gewesen. Und darum ist das ärgerlich. Dieser Fehler muss so schnell wie möglich behoben werden. Und um das gleich mit abzuräumen, ich bin dafür, dass 1:1 die Regelungen umgesetzt werden, auf die sich die Landesverkehrsminister und das Bundesverkehrsministerium geeinigt haben. Das jetzt nochmal aufzuschnüren und inhaltlich verändern zu wollen, würde dazu führen, dass wir eine Verzögerung bekämen. Verzögerung ist nicht tolerabel. Der Fehler muss so schnell wie möglich behoben werden und es muss materiell bei dem bleiben, was vereinbart worden ist.
Mhm. Klare Stellungnahme von Oliver Wittke. Bella Bach, wie sehen Sie das? Wie peinlich ist das denn für Ihre Justizministerin von der SPD? Denn die hat ja dann entgegnet, die Zeit zur Prüfung habe nicht ausgereicht. Aber ist das ein Argument?
Naja, also fürs Justizministerium ist das ehrlich gesagt nicht peinlich und es führt auch zu nichts, hier nach Schuldzuweisungen zu suchen, wer den Fehler gemacht hat. Fakt ist, die Verordnung kam aus dem Verkehrsministerium. Fakt ist auch, juristische Fehler passieren im Verkehrsministerium durchaus öfter mal. Insofern finde ich überraschend und auch durchaus positiv, dass Herr Wittke hier materiell sehr klar dabei bleibt, dass die Verschärfungen weiterhin gelten sollen. Wir als SPD haben uns ganz klar dazu positioniert, es soll dabei bleiben und wir fordern, dass hier dieser Fehler möglichst schnell behoben wird. Denn der eigentliche Skandal ist aus meiner Sicht, da gibt es einen Formfehler. Ja, der ist passiert, aber ja, der kann auch behoben werden. Nur jetzt wird dieser Formfehler genutzt, um nochmal eine Debatte anzustoßen. Nimmt man jetzt auch inhaltlich Dinge zurück und das geht gar nicht.
Herr Krischer, Oliver Krischer, was halten Sie von dieser ganzen Diskussion um das Hin und Her, um die neue Straßenverkehrsordnung?
Dass Herr Wittke, wenn er ans Verkehrsministerium denkt, eine Schülerzeitung einfällt, ist auch interessant, aber das nur als Nebenaspekt. Ich meine, ein Geschmäckle bekommt dieser Vorgang ja nicht dadurch, dass ein Fehler passiert ist, sondern dass Herr Scheuer erstmal gar nicht zugegeben hat, dass ein Fehler gegeben hat, sondern gleich inhaltlich das Ganze nochmal aufschnüren wollte und sich im Laufe dessen dann herausstellte, dass es da einen Fehler gibt und dass diese ganze Verordnung an der Stelle nichtig ist. Und da kann niemand sich natürlich des Eindrucks erwehren, dass vielleicht der Fehler am Ende da gar nicht so unabsichtlich passiert ist, wenn man versucht, eine über Monate verhandelte, komplizierte Verordnung dann in so einer Art und Weise nochmal im Nachhinein aufzuschnüren, zumal das nicht das erste Mal ist, dass das im Verkehrsministerium passiert. Ich freue mich, dass Herr Wittke und auch Frau Bach das so klar sagen, dass 1:1 umgesetzt wird. Ich höre das von Herrn Scheuer anders. Ich hoffe, dass vielleicht die Sommerpause genutzt wird, in der Koalition das zu klären, dass zwischen Bundesregierung und Bundesrat, da muss diese Verordnung ja beschlossen werden, dass das dann nach den Sommerferien kurzfristig erledigt werden kann, damit wir diese Posse nicht weiter vorantreiben und das Land mit Herrn Scheuer da nicht noch weiter lächerlich machen.
Aus Berlin hat uns unser erster Anrufer aus der Hauptstadt zumindest erreicht, Herr Brettschneider. Schönen guten Morgen. Sie wollten sich auch zum Thema Straßenverkehrsordnung äußern.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich bin der Meinung, dass dieser Bußgeldkatalog bereits einen subjektiven Effekt erreicht hat. Wenn ich die Fahrweise der Teilnehmer hier in Berlin so betrachte, seit der Verschärfung der Strafen, stelle ich fest, dass eine wesentlich weniger aggressive Fahrweise Einzug gehalten hat.
Obwohl die Verordnung nicht angewandt wird in den Bundesländern.
Obwohl die Verordnung ja, aber scheinbar scheint die Androhung von Strafen bereits einen Effekt auf die Verkehrsteilnehmer auszulösen. Und ich stelle einfach fest, dass der subjektive Effekt des Fahrens hier in Berlin deutlich entspannter ist und dass die Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Das heißt also, bei allen CO2-Ausstößen und Unfallzahlen sollte man dies vielleicht auch noch mit in Betracht ziehen, weil nämlich der Effekt von Stressbelastung durch Verkehr eben dann auch sich weiter noch in das Alltagsleben aller Teilnehmer zieht.
Was schließen Sie daraus?
Ich schließe daraus, dass die erhöhten Strafen offensichtlich sinnvoll sind, auch wenn sie nicht angewendet werden, aber offensichtlich schon die Androhung einen Effekt nach sich zieht und dass dieser Effekt für mich ein positiver ist. Ich bin auch 40.000 Kilometer im Jahr unterwegs und wenn ich da entspannter unterwegs sein kann, dann ist das ja etwas Positives, was sich auch auf meine Umwelt positiv auswirkt.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke aus Berlin. Ist ja auch mal schön, wenn es mal positive Nachrichten gibt zu dem Thema. Danke, Herr Brettschneider, in die Hauptstadt. Herr Rhein, wir haben es ja gerade schon gesagt, Scheuer will nicht einfach nur den Formfehler beheben und ausbügeln. Er will die schärferen Strafen für Raser herausverhandeln. Wir müssen es vielleicht noch mal kurz ein bisschen erklären. Nach der neuen Straßenverkehrsordnung, da drohte ein Monat Fahrverbot bei 21 km/h zu viel innerorts und bei 26 km/h außerorts. Und das schon beim ersten Mal. Und zuvor und jetzt auch wieder geltend sind höhere Grenzwerte sozusagen. Bella Bach, ist denn das wirklich angemessen? Das sieht ja der Verkehrsminister Scheuer offenbar nicht so, macht da auch keinen Hehl draus. Schon beim ersten Mal 21 km/h zu viel innerorts und 26 km/h außerorts zu viel und schon ist der Führerschein für einen Monat weg. Ist das angemessen?
Das ist auf jeden Fall angemessen und auch verhältnismäßig. Denn Herr Brettschneider hat es im Prinzip schon angesprochen. Sinn und Zweck der Verschärfung ist die Abschreckung. Es geht darum, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und auch für einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel zu sorgen, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, wenn man über 20 km/h zu schnell fährt, sondern dass man damit Leib und Leben anderer Menschen gefährdet. Und was Herr Scheuer sagt, ist dann auch, dass die Verschärfung unverhältnismäßig ist. Aber das ist nicht zutreffend. Denn es ist jetzt nicht so, dass es zum Beispiel außerorts bei 26, 31 und 41 und 51 km/h immer nur ein Monat Fahrverbot gibt. Das ist das, was er sagt. Das ist unverhältnismäßig, dass es immer gleich bleibt. Sondern damit einhergeht ja auch ein Bußgeld. Das heißt, wir haben bei den jeweiligen Stufen, ab denen es zu schnell wird, auch eine Erhöhung des Bußgeldes. Wir haben eine Erhöhung bei den Punkten. Insofern ist da eine Abstufung gegeben. Das ist auf gar keinen Fall unverhältnismäßig. Und wie gesagt, das höhere Ziel ist der Schutz von Leib und Leben anderer Menschen. Und es soll eben für einen Bewusstseinswandel sorgen.
Mhm. Oliver Wittke von der CDU, sehen Sie das auch so? Oder sind Sie jetzt dafür, dass die Novelle in Kraft gesetzt wird, ohne Änderungen, einfach aus praktischen Gründen, damit endlich wieder Klarheit besteht? Oder sind Sie eigentlich auch gegen die höheren Strafen?
Nein, ich finde, es ist vernünftig, dass, wenn man Regeln aufstellt, man auch dafür sorgt, dass diese Regeln angewandt werden und geahndet werden, wenn dagegen verstoßen wird. So, und wir erleben auch im Vergleich zu anderen Ländern, dass die Strafen für die Regelüberschreitung in Deutschland relativ gering ausfallen. Vielfach werden die Regeln nicht angewandt. Geldstrafen werden mit einem Schulterzucken mal ebenso beglichen. Das kann nicht sein. Ich bin für weniger Regeln, aber die müssen dann konsequent umgesetzt werden. Und darum sehe ich schon einen Zusammenhang, auch bei der Diskussion um ein Tempolimit und um die Inkraftsetzung und Verschärfung des Bußgeldkataloges. Ich will nicht überall und alles verbieten und alles regeln, aber da, wo es Regeln gibt, müssen sie umgesetzt werden. Und darum muss dieser Bußgeldkatalog jetzt so schnell wie möglich in Kraft treten. Und darum hoffe ich, dass es nach der Sommerpause da nicht noch langwierige Verzögerungen gibt.
Die FDP sieht das offenbar ein bisschen anders. Also deren Verkehrspolitiker Oliver Luksic, der sagt, es drohten 1 Million mehr Fahrverbote pro Jahr, wenn diese Novelle jetzt nochmal auf den Weg gebracht wird, und zwar korrekt auf den Weg gebracht wird. Und das sei eine unverhältnismäßige Führerscheinfalle, Herr Wittke.
Also ich hoffe ja, dass 1 Million weniger Regelüberschreitungen die Konsequenz dieser Verschärfung sind. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Verschärfung des Bußgeldkatalogs weiter so die Regeln übertreten werden, wie wir das zurzeit erleben. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir werden weniger Regelübertretungen haben und damit mehr Sicherheit auf allen Straßen haben. Nicht nur auf Autobahnen, sondern auch innerorts. Wir werden Radfahrer schützen. Wir werden die Bundesstraßen und die Landesstraßen sicherer machen. Und das ist das Ziel dieser Verordnung.
Wir werden gleich nochmal drauf eingehen. Oliver Krischer soll dazu auch nochmal natürlich das Wort bekommen. Aber zunächst möchte ich Herrn Schmitz die Gelegenheit geben, aus Essen sich einzuschalten in die Diskussion. Schönen guten Morgen, Herr Schmitz. Was halten Sie von dem ganzen Gezerre um die neue Straßenverkehrsordnung?
Ja, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie sind auf Sendung.
Ja, zum Thema Scheuer wollte ich etwas sagen.
Sehr gerne.
Der
aus dem Ruhrpott.
Der liegt mir schon lange im Magen. Und zwar erstmal die 500 Millionen, die wir als Steuerzahler aufbringen müssen für diese Mautgeschichte. Wollen wir gar nicht groß erörtern, Sie wissen, wovon ich rede.
Ja, absolut.
Dann jetzt dieser angebliche Formfehler, dass er da das Tempo nicht mehr so schnell, sondern verlangsamen wollte und dann bla bla bla. Also er schiebt das hin und her. Ich sag nur eins. In Bayern sind ja im September Landtagswahlen. Und wenn der Herr Söder clever ist, nimmt er ihn im nächsten bayerischen Parlament nicht mehr als Verkehrsminister auf, sondern wirft ihn raus. Im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird der Verkehrsminister aus dem Verkehr gezogen, wegen Unfähigkeit.
Das ist also Ihre Forderung.
Ja,
was halten Sie denn davon, dass die Strafen verschärft werden sollen
immer,
für Leute, die einfach die Geschwindigkeit überschreiten?
Nicht nur Autofahrer, auch Radfahrer. Ich spreche aus Erfahrung. Mir ist letztes Jahr im Mai in Essen-Schonnebeck ein Radfahrer auf dem Gehweg ins Kreuz geknallt. Ich habe einen Hüftschaden. Der schwang sich auf sein Rad und ist entschwunden. Der hat ja kein Nummernschild. Die Polizei sagt, oh, das ist eine Frechheit. Das war auch praktisch Fahrerflucht. Also Rüpel müssen härter bestraft werden, wenn man sie erwischt.
Das heißt auch mit solchen Strafen wie ein Monat.
Gesetze.
Ja, das heißt auch durchaus so mit einem Monat Fahrverbot direkt beim ersten Mal. Da sind Sie einverstanden mit, ja?
Ein Monat nur, weil richtige Raser, ja, die richtig rasen und andere zu Tode bringen oder dass sie im Rollstuhl, weil sie noch zusammengeflickt werden, ne? beim ersten Mal würde ich direkt sagen, ein Jahr Gefängnis, das muss richtig sitzen. Das muss sie rumsprechen unter Rasern, dass sich das nicht lohnt zu rasen. Denn wer rast, ist für mich total rücksichtslos.
Ja, Herr Schmitz.
Der gefährdet meist Unschuldige.
Ganz herzlichen Dank für Ihr klares Statement. Oliver Krischer vielleicht kurz noch dazu. Wir haben noch eine knappe Minute.
Ja, also ich bin froh, dass es ja hier die große Einigkeit gibt, dass das 1:1 umgesetzt werden kann. Man muss einfach, wir haben eben kontrovers über das Tempolimit geredet. Man muss an der Stelle jetzt einfach sagen, wir reden jetzt hier darüber, was beispielsweise für Schulen und Kindergärten gilt, wo Tempo 30 gilt. Und wenn dann jemand mit 51 da lang heizt und an der Stelle, würde ich auch sagen, rast, dann ist ein Fahrverbot von einem Monat in jedem Fall angemessen, um da eine Abschreckung hinzukriegen.
Hier noch zwei E-Mails von zwei Hörern in dem Fall und auch zur Rolle der Automobilindustrie in Deutschland. Carsten Baumann schreibt uns, die Regierung schützt weniger die Raser als vielmehr unter dem Deckmantel des Erhalts Deutschlands als Technologieträger die deutsche Autoindustrie, welche weiterhin leistungsstarke, schnelle Autos verkaufen will. Das ist die Meinung von Carsten Baumann, und Guido Hasel ist der Meinung, wenn deutsche Autos nicht mehr für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt werden, dann wird in absehbarer Zeit die deutsche Autoindustrie verschwunden sein. Die sozialen Folgen der damit verbundenen Arbeitslosigkeit wird sicher zu mehr Toten führen. Der Niedergang von Detroit muss uns ein warnendes Beispiel sein. Vielleicht dazu an Sie die Frage, Bellerbach von der SPD. Unterschätzen Sie den Effekt der Automobilindustrie in Deutschland?
Auch da lohnt sich ein Blick ins europäische Ausland, auf die Nachbarländer. Wenn man sich anschaut, wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus, wo es ein Tempolimit von 120 km/h gibt, dann ist das nicht so, dass dort hauptsächlich Fahrzeuge mit weniger PS unterwegs sind oder kleinere Fahrzeuge, sondern eher im Gegenteil. Wenn man sich nach Österreich umblickt, dann wird man feststellen, dass da die Leistungsstärke etwas niedriger ist, aber jetzt auch nicht signifikant. Insofern ist dieses Argument vorgeschoben. Das wäre übrigens auch ein Argument für den Umweltschutz, aber auch da greift es einfach nicht. Und dazu kommt, dass wir als in der Bundesregierung sehr viel getan haben jetzt zur Förderung und zur Transformation letztlich im Mobilitätssektor, indem wir ganz stark auf den Ausbau von Elektromobilität setzen, hier Kaufanreize setzen, auch Anreize dafür setzen, den emissionsarme Verbrenner vermehrt auf den Markt zu bringen. Insofern ist das unzutreffend.
Oliver Wittke von der CDU, vielleicht dazu auch zu dem Punkt.
Also ich glaube auch nicht, dass das ein Argument ist, das zieht. Die Automobilindustrie in Deutschland ist spitze. Die Automobilindustrie in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ganz ohne Frage. Ich würde mir allerdings wünschen, dass künftig die deutschen Automobilhersteller nicht nur mit den sichersten und mit den modernsten und technisch hochwertigsten Autos aufwarten, sondern auch mit den saubersten Autos aufwarten. Da gibt es noch ein Stück weit Nachholbedarf. Ich glaube, das hat die Branche aber mittlerweile verstanden. Und wenn es mittlerweile Wartezeit von über einem Jahr bei Elektromobilen gibt, zeigt das, dass die Impulse, die die Bundesregierung gesetzt hat, greifen, dass die Konsumenten Automobile, die sauber sind, nachfragen. Jetzt muss allerdings dann auch die Automobilindustrie nachlegen und muss liefern. Wie gesagt, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich bin aber sicher, dass die Branche das schaffen wird.
Oliver Krischer von Bündnis 90 Die Grünen, ist das so? Gibt es die Nachfrage? Sind die Anreize, die die Bundesregierung gesetzt hat, ausreichend?
Naja, also man sieht, Deutschland hinkt, was Elektromobilität angeht, was die Größe von Fahrzeugen angeht, wenn man ins westeuropäische Ausland mal guckt, entsprechend hinterher. Natürlich, und wenn die beiden Kollegen das hier so von sich weisen, natürlich hat die deutsche Automobilindustrie, ich habe im Dieseluntersuchungsausschuss gesessen, einen riesen Einfluss auf das, was innerhalb der Bundesregierung gemacht wird. Und ich glaube, das abzustreiten kann niemand ernsthaft tun. Und sie sorgt natürlich dafür, dass ihre Fahrzeuge auch im Heimatland abgesetzt werden und ist deshalb gegen ein Tempolimit, bei den Strafen und der Straßenverkehrsordnung natürlich auf der Seite von Herrn Scheuer. Das alles kann man beobachten. Und deshalb, auch wenn es inzwischen, da bin ich durchaus bei Herrn Wittke, Erkenntnisse gibt und der Erkenntnisprozess in der Automobilindustrie vorangeht, vorangeschritten ist, dass man die Transformation beschreiten muss. Aber der Stand und die komplette Industrie ist noch längst nicht an dem Punkt, wo sie sein wird, um auch zukunftsfähig zu werden, weil das ist ja am Ende auch eine Existenzfrage für diese Industrie.
In Köln begrüße ich unsere Hörerin Frau Bocholz, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen, Frau Bocholz.
Buchholz ist der Name.
Buchholz. Hallo, guten Morgen. Sorry dafür. Okay.
Kein Thema. Ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier mal was zu sagen.
Ja, sehr gerne.
Also ich denke, ich bin für ein Tempolimit und für eine Einschränkung der Geschwindigkeiten auf sämtlichen Straßen, auch wenn ich selber Autofahrer bin. Das entscheidende Argument für mich ist, dass, was Sie auch schon zitiert haben, dass sich das sofort im CO2-Ausstoß bemerkbar macht. Also ich bin für ein Tempo 100 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und in den Innenstädten 30 ist krass. Das erlebe ich selber in Köln, wie schnell man dann deutlich zu schnell fährt. Es gar nicht merkt, dass man in der 30er-Zone ist. Aber lassen Sie uns über 40 reden in den Innenstädten. Das Entscheidende ist für mich, wie gesagt, dass ich sofort sehe, dass wir hier einen Unterschied machen können. Da müssen wir nicht lange Mehrwertsteuersenkungen durchführen und ähnliche Anreize schaffen, sondern wir hätten sofort einen Effekt auf den CO2-Ausstoß.
Ja, Frau Buchholz.
Natürlich, ja.
Pardon, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich wollte Sie mal darauf ansprechen, weil wir gerade das Thema Tempolimit schon intensiv besprochen hatten, Sie nochmal darauf ansprechen, auf dieses Gezerre um die neue Straßenverkehrsordnung, die ja auch stärkere Strafen für Raserinnen, Raser vorsieht. Die ist ja jetzt außer Kraft gesetzt worden. Wie beobachten Sie diese Diskussion?
Total spannend. Ich habe selber schon zwei Knöllchen bekommen.
Haben Sie, ja? Jetzt danach.
Ja, tatsächlich. Ja. Weil ich, wie gesagt, in den Städten plötzlich zum Beispiel eine 30er-Zone ausgewiesen war, wo ich es gar nicht wusste und mir das auch nicht so klar war. Trotzdem
hat jetzt mit der neuen Verordnung wahrscheinlich nichts zu tun.
Doch, hat mit der neuen Verordnung tatsächlich zu tun. Also im Grunde sind da, glaube ich, auch recht... doch diese Zonen ein bisschen ausgeweitet worden. So kommt es mir jedenfalls vor. Also Fakt ist, es wird uns allen erstmal ein bisschen wehtun, bis wir da mehr Achtsamkeit vielleicht auch reinkriegen ins Thema und mehr Aufmerksamkeit. Aber das ist ja auch das, was andere schon gesagt haben. Das Thema Rücksichtnahme, Leben retten, das kann man nicht von der Hand weisen. Da gibt es ja auch hinreichend Studien zu, dass es tatsächlich einen Effekt hat.
Ja, ganz herzlichen Dank. Frau Buchholz.
Diese Einschränkung würde ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollen. Die sollten wir wirklich, wir müssen uns alle einschränken. Und das ist wirklich nur ein kleiner Part, den man da zu beitragen kann.
Frau Buchholz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Köln, hier direkt aus der Region. Und wir gehen weiter zum Herrn Fleischmann aus Schweinfurt. Schönen guten Morgen. Wie beobachten Sie diese Diskussion um die Straßenverkehrsordnung?
Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Für mich ist das Thema extrem emotional. Ich hatte letzten Donnerstag einen schweren Radunfall. Mir hat ein Autofahrer die Vorfahrt genommen. Ich bin danach in den folgenden Tagen weiter Rad gefahren und habe dann mal angefangen zu zählen, wie oft mir die Vorfahrt genommen wird. Und das ist etwa alle 2 Kilometer einmal. Und wenn man aus so einer Situation heraus argumentiert, würde ich schon extrem befürworten, dass diese neue Verkehrsordnung so bleibt und so durchgesetzt wird. Denn als Radfahrer mache ich die Beobachtung, dass es ständig an den Kreuzungen eine Unsicherheit gibt. Denn es gibt ein Drittel Autofahrer, die wirklich halten. Aber wenn man da mal ein gebranntes Kind ist, wird man immer langsamer sein und wird schauen, ja, was macht der Autofahrer jetzt? Und wenn man aber sich darauf verlassen könnte, dass man seine Vorfahrt auch wahrnehmen kann, dann würde der Verkehr wahrscheinlich flüssiger gehen. Mhm. Ich selber bin auch Autofahrer und ich merke auch, als Autofahrer ist das Problem, dass in Deutschland scheinbar die Regel gilt, innerorts musste auf dem 30er-Schild 15 draufrechnen, damit es niemanden störst, und auf den Autobahnen 20. Also weil
alle so pushen, meinen Sie?
Ja, weil in der Regel der Verkehr, der ganz normale Verkehr, etwa 20 zu schnell ist.
Darf man sich natürlich nicht pushen lassen, eigentlich als Verkehrsteilnehmer. Herr Fleischmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben sich nicht verletzt bei dem Unfall.
Ich würde gerne noch was zum Thema Tempolimit
sagen. Nee, wir bleiben jetzt mal beim Thema Straßenverkehrsordnung, schlage ich vor, weil wir da sehr, sehr jetzt intensiv schon drüber gesprochen, über das Tempolimit. Ich würde sehr gerne bei dem Thema Straßenverkehrsordnung bleiben, denn diese Novelle, die ja jetzt außer Kraft gesetzt wurde, die sah ja einen besseren Schutz für Radfahrer Fahrer vor? Herr Kischer, vielleicht können Sie das mal kurz noch darstellen für unsere Hörerinnen und Hörer, was eigentlich da an Verbesserungen vorgesehen war, was jetzt im Moment ja nicht in Kraft ist.
Genau, also der eigentliche Sinn dieser Novelle war, dass man, oder ein Sinn dieser Novelle war, dass Radfahrer besser geschützt werden. Wir erleben ja beispielsweise, dass Autofahrer regelmäßig auf Radwegen, auf Schutzstreifen parken, in zweiter Reihe parken. Das war bisher nur mit 15 Euro Bußgeld belegt und da sind jetzt die Bußgelder erhöht worden. Das ist überhaupt unter Strafe gestellt worden. Also da sind einige Verbesserungen tatsächlich für Radfahrer.
Auch, was noch?
Wichtig ist auch die Frage beim Abbiegen, dass die Geschwindigkeit beim Abbiegen jetzt reduziert werden
bei
muss.
LKW-Fahrern, bei LKW-Fahrern, richtig? Rechtsabbiegen,
genau,
im Schritttempo.
Kilometer, das, weil das ist eine sehr häufige Unfallursache. Das sind Dinge, die jetzt in dieser Novelle drin sind, aber leider nicht in Kraft treten können. Aber es ist natürlich insgesamt noch viel zu wenig. Das sind erste Schritte, die da gemacht worden sind. Gerade in den Städten erleben wir ja, und Herr Wittke hat das hier eben völlig zu Recht angesprochen, dass die Unfallzahlen mit Radfahrern sogar deutlich ansteigen. Und hier brauchen wir einfach klarere Regeln, aber wir brauchen auch die Möglichkeit, und das ist leider das, was in der Straßenverkehrsordnung versäumt wird, dass wir weg von dieser Autofixiertheit in der Straßenverkehrsordnung kommen, weil die ist doch sehr aus der Windschutzscheibe eines Autos gemacht. Wir brauchen hier ein stärkeres Miteinander und eine Gleichberechtigung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer und Autos.
Alle in der Runde haben bisher gesagt, diese neue Straßenverkehrsordnung, die eben den Schutz für Fahrradfahrer eben erweitern soll, soll ohne Änderungen jetzt und bei Beseitigung des Formfehlers wieder in Kraft gesetzt werden. Herr Wittke, Sie haben es ja eben gerade auch so gesagt. Auch viele Länder fordern das, eine schnelle Korrektur des Formfehlers. Danach könne über Strafen diskutiert werden, außer Bayern. Der bayerische Verkehrsminister stellt sich da auf die Seite des Bundesverkehrsministers Steuer. Und der sagt, Schuldzuweisungen zwischen Bund und Ländern nutzen hier nichts. Alle zusammen seien in der Verantwortung. Schließlich hätten ja die Länder die Verschärfungen durchgesetzt, so argumentiert er. Und außerdem, die Länderminister, die sollten wissen, bis eine neue Verordnung in Kraft ist, gilt die alte Straßenverkehrsordnung ohne den besseren Schutz für Fahrradfahrer. Ist das so ein bisschen, Oliver Wittke, aus Ihrer Sicht ein Erpressungsversuch des, von Seiten des Ministers?
Ach nein, das sehe ich nicht. Ich glaube auch, dass das alles nicht am Ende so heiß gegessen wird, wie es derzeit gekocht wird. Dass man diskutiert, dass man Standpunkte noch einmal austauscht, jetzt wo das Thema nochmal auf der Tagesordnung steht, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich sage noch einmal, die Menschen erwarten, dass wir am Ende eine Regelung hinbekommen. So, und es kann nicht sein, dass aufgrund einer handwerklich schlechten Arbeit diese Regelung jetzt bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird. Und darum bleibe ich dabei. Das Einfachste ist, jetzt so schnell wie möglich den Formfehler zu beseitigen, die neue Straßenverkehrsordnung und den Bußgeldkatalog in Kraft zu setzen. Und über alles Weitere kann man dann reden. Die Zeiten werden sich noch weiter verändern. Ich prophezei mal, dass der Radverkehr noch weiter kräftig zunehmen wird. Und da ist im Übrigen der Bußgeldkatalog und die Straßenverkehrsordnung nur ein ganz, ganz kleines Mosaiksteinchen. Wir brauchen beispielsweise mehr sichere Radwege. Wir brauchen auch, das will ich auch ganz deutlich sagen, ein Hörer hat es, glaube ich, gerade auch angesprochen, eine Sensibilisierung der Radfahrer, was ihre Verkehrsteilnahme anbelangt. Es ist nicht so, dass Radfahrer sich alle Rechte herausnehmen können. Auch für sie gelten Regeln. Auch die müssen geahndet werden. Auch da muss ein Verstoß gegen Regeln ganz genauso geahndet werden wie in anderen Bereichen.
Also da passiert das nicht aus Ihrer Sicht? Passiert das nicht?
Also in einigen Städten passiert es, da wo es viel Radverkehr gibt, ist man da sensibilisiert. Wenn Sie beispielsweise nach Münster gehen, wird die Einhaltung von Regeln auch von Radfahrern, von der Polizei und von Ordnungskräften kräftig überprüft. In Berlin erlebt man es ab und an, in vielen anderen Städten ist das aber nicht der Fall.
Mhm. Bis eine neue Verordnung in Kraft ist, gilt die alte ohne den besseren Schutz für Fahrradfahrer. Das sollten die Landesverkehrsminister wissen, hat Andreas Scheuer gesagt. Bella Bach von der SPD als Koalitionspartner, wie kommt diese Positionierung bei Ihnen an?
Naja, also zum einen ist es eine Tatsache, dass bis dahin die alte Verordnung gilt. Abenteuerlich finde ich schon, dass Bayern im Bundesrat dem Entwurf der Verordnung zugestimmt hat. Genauso übrigens wie die FDP mitregierten Länder. Es war ein einstimmiger Beschluss im Bundesrat. Und jetzt rudert man davon zurück. Und das finde ich also wirklich mehr als abenteuerlich. Wir müssen uns aber insgesamt über die Novelle hinaus fragen, wie wir den Verkehr aus den Innenstädten hinausbekommen. Denn es hat Auswirkungen auf die Luftqualität. Gerade in München sind wir davon ganz stark betroffen. Und natürlich, was die Sicherheit der Radfahrer angeht. Natürlich gibt es auch Radfahrer, die sich rücksichtslos verhalten, aber die sind einfach, wie der Anrufer vorhin angesprochen hat, der schwächere Verkehrsteilnehmer. Und wenn man mal in so einer Situation war, wo man wirklich nur ganz knapp abbremsen konnte, dann weiß man, was das heißt. Deswegen müssen wir sehr wohl diskutieren, was bedeutet Tempo 30 in Innenstädten? Wie machen wir letztlich den Weg in die Innenstadt mit dem Auto auch unattraktiver und bieten stattdessen andere, zeitlich wesentlich effizientere Möglichkeiten an, in die Stadt zu kommen?
Oliver Krischer, vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Moment, Oliver Krischer, vielleicht zu dem Punkt nochmal ganz kurz. Was haben Sie denn den Eindruck, welche Strategie verfolgt der Verkehrsminister, wenn er sagt, Moment mal Leute, solange die neue Verordnung nicht in Kraft ist, gilt die alte und den Schutz für die Fahrradfahrer, auf den muss gewartet werden.
Wenn man das so sagt und so wie er es formuliert hat, ist das ein bisschen, grenzt das an Erpressung, weil hier wird die Botschaft gesetzt nach dem Motto, die Radfahrer sind jetzt nicht geschützt, weil die anderen sagen, worüber hier ja große Einigkeit besteht, es soll 1:1 in Kraft treten. Ich höre ja gerne, wenn Frau Bach und Herr Wittke klar sagen, für die Koalition ist das jetzt keine Frage. Gut, dann muss man jetzt dafür sorgen, dass Andi Scheuer, der ist ja offensichtlich dann das alleinige Problem. Und dass der seinen Widerstand jetzt aufgibt, dann ist diese Verordnung nach den Sommerferien in kürzester Zeit in Kraft zu setzen. Das kriegen wir im Zweifelsfall auch Bundesregierung und Bundesrat dann in ein paar Tagen hin. Und wenn aber solche Botschaften wie vom bayerischen Verkehrsminister gesetzt werden, nach dem Motto, da leiden jetzt einige drunter, dann höre ich ja daraus, dass das Ganze in die Länge gezogen wird und dass man daraus versucht, politischen Druck zu machen, um an der anderen Stelle bei, das war ja offensichtlich der kritische Punkt, bei dem Fahrverboten für die Geschwindigkeitsübertretung dann noch etwas zu erreichen.
Herr Wittke, können Sie gleich nochmal darauf reagieren? Zunächst aber nochmal gehen wir kurz nach Bremen zu Herrn Klamt. Schönen guten Morgen, Herr Klamt. Ich lese, Sie sind Richter im Ruhestand mit vielen Verkehrssachen beschäftigt gewesen.
Ja, vielen Dank, dass ich durchgekommen bin.
Sehr, sehr gerne.
Natürlich hat, oder ich sag mal umgekehrt, natürlich hat diejenigen, die
bewandert sind. Herr Klamt, ich bitte Sie, ein bisschen ans Fenster vielleicht zu gehen und das Handy ein bisschen nicht so zu umschließen mit einer Hand, damit wir eine bessere Verbindung haben.
Nein, mache ich nicht. Ich gehe mal eben hier raus, dann ist es besser.
Ja, ich denke schon. Jetzt können wir Sie verstehen.
Ja.
Bitte.
Ja. Ist jetzt
beendet? Ja, bitte, genau, legen Sie los, bitte.
Wunderbar, also es ist natürlich jetzt für Juristen das Verfahren, das Herr Scheuer jetzt betreibt, doch etwas merkwürdig, sage ich mal, ganz vorsichtig ausgedrückt. Wir haben einen Bundesratsbeschluss, an den sich im Prinzip alle halten müssen. Und da kann man nicht hinterher sagen, hallo, ich habe mich vertan, denn es hat sich ja keiner vertan. Das war ja einstimmig bei den Bundesländern, dass wir das mit dem Fahrverbot machen. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht eigentlich darum, wie beim Gurt, in dem Moment, wo ich etwas sanktioniere, dann wird es plötzlich auch angenommen.
Ja.
Und gedacht ist ja dieses 21 drüber nicht etwa für diejenigen, die außerhalb fahren. Darüber kann man reden und jeder hat ja die Möglichkeit, einen Einspruch einzulegen und vor Gericht eine individuelle Prüfung zu erlangen. Denn das Bußgeldverfahren ist ja ein Pauschalverfahren. Mhm. Nach dem Motto, du bist so schnell gefahren, das kostet so und so viel an Bußgeld und dazu gibt es noch das Fahrverbot. Und auch über das Fahrverbot kann man dann reden. Ich kenne das aus meiner Praxis, dass in vielen Fällen, ich sage das bewusst, in vielen Fällen vom Fahrverbot beim ersten Mal abgesehen wurde, wenn ganz individuell geprüft wurde, wozu ist es denn hier gekommen? Und dann kommt es zu einer erhöhten Geldbuße. Und die ist dann nicht 80 Euro, sondern die ist dann vielleicht 300 Euro. Mhm. Und in der Regel, ich sage das bewusst so, in der Regel nehmen die Betroffenen das an. Lieber 300 Euro zahlen, vielleicht auch in Raten, als einen Monat zu Fuß gehen. Aber die Tatsache, dass ich vor Gericht erscheinen muss, dass ich mir vielleicht einen Anwalt nehmen muss, dass ich Herzklopfen habe und weiß nicht, was da rauskommt, das wirkt ungeheuer.
Sind Sie da sicher? Denn man könnte ja auch sagen, Herr Klamt, man könnte ja auch sagen, die Leute kaufen sich dann mit 300 Euro eben mal von der Strafe frei.
Ja, das ist so. Ne? Das ist so.
Mhm.
Also es ist zum Beispiel ist auch das so, dass es Leute mit schweren, ich sag mal, mit ganz schwerem Gerät, die 250 bis 300 PS haben, die meinen, sie müssten 180 fahren und mehr in der 100er-Zone, dass die Höchstgeldbuße dann bekommen, wenn sie Einspruch einlegen. Und dass sie dann manchmal mit drei Monaten nach Hause gehen und dazu noch 2.000 Euro. Also an die obere Grenze. Auch da ist ja der Verkehrsgerichtstag der Auffassung gewesen, dass das erhöht werden muss. Aber mit diesem Verkehrsminister Scheuer können Sie das nicht machen.
Aha. Aber wenn Sie das so beschreiben, dann könnte man auch auf die Idee kommen zu sagen, dann reicht eigentlich der Strafrahmen, den es jetzt schon gab oder der jetzt ja wieder in Kraft gesetzt wurde, eigentlich aus, oder?
Der reicht aus.
Das heißt, Sie sind gegen Verschärfungen.
Man darf eins nicht vergessen.
Sie sind gegen diese Verschärfungen.
Wie bitte?
Sie sind gegen diese Verschärfungen.
Nein.
Okay, das müssen Sie erklären.
Nein, nein. Also wenn Sie überlegen, das ist ja das Hauptproblem, was in die Köpfe noch nicht richtig reingekommen ist. Wenn ich mit 30 in der verkehrsberuhigten Zone fahre, dann habe ich einen Bremsweg. Individuell ist das ja von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, der sich bei 51 nicht etwa verdoppelt, sondern vervierfacht.
Mhm.
Das heißt, die Oma oder das Kind, das über die Straße rennt, hat bei 51 keine Chance, wenn der Fahrzeugführer eine gewisse Entfernung ist, aber bei 30.
Mhm.
Das heißt, wir schützen Leben. Ja. Wir schützen Leben. Und um das in Köpfe hineinzubekommen, müssen wir sagen, okay, wenn du 51 fährst, dann gehst du notfalls einen Monat zu Fuß.
Deswegen gab es ja auch den Hörer, der gesagt hat, ja, diese Verschärfungen innerorts, da gehe ich mit, aber auf der Autobahn, da muss es nur wirklich nicht sein.
Nein, da muss es auch nicht sein.
Das sehen Sie auch so.
Also Sie meinen die berühmte 70er-Zone in einer Baustelle oder
ja,
was,
nee, wo Auto, jemand jetzt ja, oder
91
so.
Fährt.
Ja, mh, so,
das sind ja dann oft Blitzgeräte.
Ja,
da
ja.
muss es nicht unbedingt sein. Aber ich sage ja bewusst, da haben wir die individuelle Prüfung. Jeder hat die Möglichkeit, einen Einspruch einzulegen. Nicht? Und dann wird individuell geprüft. Und da ist in der Richterschaft so, dass man sagt, naja, beim ersten Mal können wir nochmal drüber hinwegsehen, aber du zahlst mehr.
Okay.
Das ist allgemeiner Konsens. Nicht, dass wir uns missverstehen.
Ja.
Das ist nicht meine Einzelmeinung, das ist unter den Juristen allgemeiner Konsens.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier reingebracht haben, Ihre Expertise aus Bremen. Herr Klamt, ehemaliger Richter, mit vielen Verkehrssachen beschäftigt. Man sieht, unsere Hörerinnen und Hörer sind oft Experten auf dem Gebiet und das ist wunderbar, wenn die ihren Sachverstand hier einbringen. Vielleicht nochmal der Blick auf Ministerpräsident Söder, der CSU-Chef und Ministerpräsident Bayerns, der hat jetzt am Wochenende gesagt, das sei schon sehr, sehr ärgerlich, was da mit der Straßenverkehrsordnung geschehen sei. Und weiter, der Andi Scheuer, der hat jetzt die Möglichkeit, die Sache zu klären und gut zu machen. Bröckelt der Rückhalt Scheuers durch Söder? Herr Krischer.
Ja, also das war, was Herr Söder gemacht hat, für einen Parteifreund schon eine deutliche Kritik. Aber ich erwarte jetzt, dass Herr Söder da auch dafür sorgte, dass Andi Scheuer sich entschuldigt und sagt, es war ein Fehler an der Stelle. Wir reparieren das jetzt und setzen das wieder 1:1 um. Man kann natürlich nicht Herrn Scheuer kritisieren, ihn dann aber weiterlaufen lassen. Ich glaube, da ist die Koalition, aber insbesondere natürlich die CSU jetzt gefordert, diese Sache zu klären und den Fehler einfach zu reparieren.
Ein Satz dazu von Frau Bellerbach, bitte, von der SPD. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das ehrlich gesagt anders. Also ehrlich gesagt finde ich unerträglich, was Markus Söder da in den letzten Tagen und Wochen von sich gibt. Denn man muss sich vor Augen führen, in der Debatte bringt es wenig, sondern das sind Angriffe auf den eigenen Minister, die dem Wahlkampf dienen, die dienen politischen Ränke spielen. Und wir stehen aber praktisch vor der zweiten Corona-Welle. Wir müssen die Wirtschaft wieder aufbauen nach der Corona-Pandemie beziehungsweise dann wieder nach der zweiten Welle.
Also Sie stellen sich
politische Ränkespiele zu treiben.
Sie stellen sich schützend vor den Bundesverkehrsminister Scheuer.
Ich will nicht sagen, dass ich mich schützend vor dem Bundesverkehrsminister stelle, sondern letztlich schützend vor dieses Land. Denn es geht jetzt wirklich um Wichtigeres als um Wahlkampf von Markus Söder.
Oliver Wittke von der CDU.
Also
Bröckelt der Rückhalt?
Nein. Nein, also jetzt wollen wir es auch mal nicht überhöhen. Da ist ein handwerklicher Fehler passiert. Sowas kommt vor, wo gearbeitet wird. Der muss jetzt so schnell wie möglich beseitigt werden. Und es darf nicht der Fehler gemacht werden, dass man es für eine neue materielle Diskussion nutzt. Ich wollte aber noch eine Bemerkung zu der Äußerung.
Ganz kurz noch, wir sind kurz vor Ende der Sendung.
Also wir dürfen nicht den Verkehr aus den Innenstädten heraushalten. Das wäre der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten. Frau Bach hat gerade zu Recht Corona angesprochen. Die Innenstädte haben allergrößte Probleme und allergrößte Schwierigkeiten. Wir müssen den Verkehr sauber machen. Ja, da bin ich dafür. Wir müssen den Verkehr sicher machen. Ja, da bin ich auch dafür. Aber Verkehr aus den Innenstädten herauszuhalten, würde am Ende den Todesstoß für die Innenstädte bedeuten.
Streit um Tempolimit und schärfere Strafen schützt die Bundesregierung Deutschlands Raser. Wir haben diskutiert mit Bella Bach von der SPD, Mitglied im Verkehrsausschuss, mit Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen, stellvertretender Chef seiner Fraktion. Und gerade gehört zuletzt Oliver Wittke von der CDU, Mitglied des Europaausschusses im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann. Ich danke Ihnen fürs Mitdiskutieren, fürs Fragen stellen. Gleich hier die Nachrichten im Deutschlandfunk danach. Umwelt und Verbraucher. Schönen Tag.